Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Und zu Gast im Studio ist jetzt Klaus C. Sein neues Buch heißt Blutschande. Hallo Klaus, schön, dass du da bist.
Hallo Marcel, besten Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und das ist ja auch schon eine kleine Tradition. Mit jedem Buch, das du schreibst, kommst du her und du schreibst viele, du schreibst schnell und bringst auch immer, zur Tradition ist auch, dass du die Musik mitbringst. Und das ist ja immer auch eine Verbindung zwischen Musik und dem Literaturthema. Wir haben gehört, irische Musik, Norland Wind, Storm in a Teacup, der Sturm in der Teetasse, hier geht los. Irische Musik, traditionell, aber doch modern arrangiert. Die hören wir heute hier immer zwischendurch zwischen den Redeparts und den Lesparts. Blutschande heißt ein neues Buch. Worum geht's?
Der Titel ist vielleicht ein bisschen reißerisch, obwohl es dennoch um eine Blutschande geht. Aber man hat mir gesagt, dass viele Thriller und Horror-Thriller und Psychothriller so heißen. Ich denke mir, okay Leute, es geht um eine Art von Blutschande. Und der Titel ist es witzig, der Sturm in der Teetasse. Also ist ja in Bezug auf der Sturm im Wasserglas. Blutschande ist kein reißerisches Buch. Es ist eigentlich ein leises Drama. Auch mit einem leisen, aber eindringlichen Finale. Aber das war von mir so gewollt. Ich wollte ein leises Buch schreiben über diese Art von Blutschande, die dort passiert. Und aber auch über diese Art Zivilcourage und Mut, den mein Hauptprotagonist in diesem Buch aufbringt oder aufbringen muss, um zu helfen, um einzugreifen.
Ein leises Buch mit einem lauten Titel. Blutschande. Was bedeutet das für dich so auf den ersten? Was war deine Assoziation? Was ist es eigentlich?
Die Blutschande. Die Blutschande hat viele Gesichter. Eines davon ist sexueller Missbrauch innerhalb der Familie. Und um den geht es in diesem Buch. Sagen wir so, es geht um den Verdacht des sexuellen Missbrauchs. Und deshalb sage ich ganz bewusst, leises Buch. Ich wollte hier jetzt in diesem Buch nicht die Dinge aussprechen und auch nicht wirklich passieren lassen, sondern der Mann, um den es hier geht, der hegt irgendwann diesen Verdacht. Und damit geht er um und dieser Verdacht geht mit ihm um und treibt ihn um. Und für mich war wichtig, in diesem Buch darzustellen, was kann man tun, wie geht's einem, wenn man diesen Verdacht hegt? Denke ich weg? Schaue ich weg oder befasse ich mich damit oder greife am Ende sogar auf irgendeine Art und Weise ein. Und er hier war eben Schulsozialarbeiter sein ganzes Leben lang und ist nun in Rente. Ja, und begegnet diesem Thema wieder. Obwohl er sich eigentlich diesem Thema jetzt abwenden wollte, zu diesem Zweck, ich weiß nicht, soll ich es erzählen oder lesen, zu diesem Zweck hat er sich einen Trailer in Irland gekauft, also so ein Mobile Home, um dort erstens seinen Ruhestand zu genießen und zweitens sein Lebenswerk zu beenden in einem Buch, in dem er Gespräche, die er geführt hat mit Kindern, aufschreiben möchte.
Ja, dann verschränken wir das Ganze doch, das Erzählen mit dem Lesen.
Ja, genau, sorry. Ich bin ein bisschen weit ausgeholt jetzt.
Ja, ist gut.
Also, Blutschande. Donegal. Früher als junger Mann hat er zum ersten Mal von diesem Landstrich Irlands gehört. Er sei im hohen Norden, hieß es. Der nördlichste Punkt Irlands. An der Spitze der nördlichsten Landzunge. The most northerly point, hieß es. Allerdings sei dieser nördlichste Punkt Irlands im Süden der Insel. Das hatte Verwirrung ausgelöst. Die Freie Republik Irlands wird überall nur The South genannt, der Süden. Das protestantische Nordirland dagegen The North, obwohl es nicht so weit hoch in den Norden reicht wie der nördlichste Punkt Irlands, der im Süden liegt, in der Freien Republik. Da steckte schon Zündstoff drin, früher. Er hat seinen Ruhestand abgewartet, seine Rente. Nun ist er 65 Jahre alt und will an die 500 Gespräche sichten und lesen, die er im Laufe der letzten 10 Jahre geführt hat. Und die wichtigsten unter ihnen bearbeiten und gesammelt in einem Buch veröffentlichen. Einen Verlag dafür hat er schon. Zumindest gab es schon Vorgespräche. Es wird nicht leicht werden, alle diese Gespräche zu lesen, sie auf diese Art noch einmal zu erleben. Noch einmal von den Schicksalen, Ängsten und Nöten dieser Kinder berührt zu werden. Vor allem aber von den Schicksalen der Kinder, die ihm vom Missbrauch an sich erzählt haben. Schwierig wird wohl auch die Entscheidung werden, welche von ihnen in das Buch gelangen und welche er nicht mit aufnehmen wird. Mit aufnehmen kann, da der Umfang des Buches vom Verlag schon so gut wie festgelegt ist. Er möchte am liebsten allen einen Platz und Gehör verschaffen. Zu diesem Zweck hat er sich einen lange gehegten Traum erfüllt und ein Mobile Home in Irland gekauft. Es steht, aufgebockt, auf jeweils 4 gleich hohen Steinfüßen, auf einem Campingplatz in einer kleinen Bucht in der Nähe von Merlin Head auf der Halbinsel Inishon, der nördlichsten Halbinsel Irlands, die, wie wir wissen, allerdings noch im Süden liegt. Im County Donegal, in the South. Ein Kollege, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr reisen kann, hat ihm diesen Trailer verkauft, den er 15 Jahre lang besaß. Er hat versichert, es sei ein Privileg, gerade in diesem Trailerpark, in dieser wundervollen Bucht, ein Mobile Home zu besitzen. Er habe es damals einem Iren abgekauft, samt der Lizenz, dort stehen zu dürfen. Ja, und jetzt fährt er dorthin und zieht dort ein, in diesen Trailer. Und er fragt sich, er sieht nur 7 Trailer dort. Es gibt nur 7 in dieser Bucht. Heute sind es viel, viel mehr. Ich war dort mal wieder nach langer Zeit. Und er fragt sich, ob ihm diese handverlesene Gesellschaft dort gefällt. Diese Nachbarschaft bei 7 Trailern wird man sich immer begegnen und wird immer Austausch haben. Und er weiß es nicht so richtig, ob ihm das gefällt. Aber er sagt sich, vielleicht hat es ja auch was Gutes.
An dieser Stelle haben wir den ersten Part. So fängt das Buch an.
Ja.
Das war der Start. Wir begleiten den Protagonisten mit nach Irland in den südlichsten Teil der nördlichsten Insel. Kannst du das noch mal ein bisschen erklären? Andersrum war es.
In den nördlichsten, an den nördlichsten Punkt Irlands, der noch im Süden liegt.
Okay.
Also Nordirland. Die Provinz, die Nordirland.
Die hat noch.
Da drüben, unter protestantischer und englischer Herrschaft, das wird Nordirland genannt. Aber die Freie Republik nennt sich In the South. Obwohl natürlich geografisch der nördlichste Punkt Irlands im Süden liegt. Also in der Freien Republik.
Ja.
Das hat Verwirrung ausgelöst bei ihm und bei manch anderen auch, als ich die ersten Male dort war und die Leute gesagt haben, es ist in the South. Und ich dachte, wieso, wir sind doch hier am nördlichsten Punkt Irlands. Ja, aber ist im Süden.
Das ist halt die Südinsel.
Das ist im Süden. Die Freie Republik, egal wie hoch sie reicht, wird the South genannt.
Und du warst dort und lässt immer gerne auch deine Bücher dort spielen, ja?
Ich lasse meine Bücher gerne dort spielen, aber nicht nur. Aber natürlich, klar, ich war so oft in Irland und kenne viele Leute dort und habe dort auch, wie du ja warst, Konzerte gespielt, Geschichten gesammelt, Lieder gesammelt. Irland ist meine ganz, ganz große Liebe. Und immer mal wieder lasse ich ein Buch dort spielen. So wie Strand Hill und jetzt Blutschande.
Auch wieder. Jetzt sind wir eben in Donegal.
Ja.
Du hast so ein bisschen beschrieben schon mal, eher auch sehr einsam.
Donegal ist auf jeden Fall ein einsamer Landstrich. Er war es zumindest ganz stark, als ich die vor 30 Jahren zum ersten Mal nach Irland kam. Mittlerweile hat Donegal richtig aufgerüstet. Auch die Straßen wurden erneuert und es gibt neue Häuser, aber damals war dieser Landstrich auf jeden Fall ein sehr, sehr verlassener und karger Landstrich auch. Und diese Bucht, um die es da geht, die gibt es tatsächlich und ich war ja wirklich dort. Und damals standen in dieser Bucht, es war ein Trailerpark aus 7 Trailern. Das war noch kein Trailerpark damals. Heute, ich habe insofern merkt man, ich habe ein bisschen das Setting von damals benutzt. Heute ist es ein überfüllter Trailerpark mit wahnsinnig vielen Mobile Homes. Aber damals standen die fast am Strand an der Bucht, diese 7 Trailer. Und in einem hatten wir einfach Freunde. Dann Oder sie sind zu Freunden geworden, die dort einen Trailer besaßen.
Und hast dich jetzt an die Zeiten erinnert und das dann einfach nochmal...
Beim Schreiben?
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Klar, man könnte jetzt sagen, oh, das ist aber das Setting von damals im Grunde, die Begebenheiten. Aber ich wollte es irgendwie auch festhalten und verewigen. Das war schon was ganz Besonderes damals in Donegal und vor allen Dingen dort Malinhead.
Aber ist das, braucht das Buch, spielt, hat ja auch einen zeitlosen Charakter, oder?
Ja.
Es ist ja jetzt nicht irgendwie angelehnt an irgendwelche historischen Ereignisse.
Richtig, und ich will ja auch nicht die Entwicklung Donegals oder Inishans beschreiben, also der Halbinsel selber, sondern diesen Fall von diesem Mädchen und diesem Mann da.
Aber trotzdem ist es für die Atmosphäre, glaube ich, schon auch von Bedeutung, wie du die Landschaft beschreibst und wie auch die Naturbilder, die dann da entstehen. Kannst du das vielleicht hier nochmal ein bisschen aufleben lassen? Du hast gesagt, karger Landstrich, wilde Küste, grüne Insel, das alles, sind die Irland-Klischees, sind die dort auch zu sehen oder was gibt es noch drüber raus?
Auf jeden Fall, also die Halbinsel Inishan, um die es hier geht, es ist die größte Halbinsel Irlands und die nördlichste, also wir wissen ja jetzt, dass sie im Süden, ja genau, auch die nördlichste und Inishan ist so groß, diese Halbinsel ist so groß, für mich ist Inishan die Irland im Kleinen, du findest dort, finde ich, tatsächlich alles, was du auf der ganzen Insel in ganz Irland findest. Kargheit, aber auch weite, grüne, saftige Wiesen, Felder, angebaute Felder. Aber je nördlicher du kommst, je mehr Richtung Malinhead, also ans Head, wird sie umso karger und weniger besiedelt. Findest nur noch einzelne Gehöfte und Häuser, die in die Landschaft gestreut sind. Ich hatte damals auf jeden Fall eine echte starke Beziehung zu dieser Halbinsel entwickelt, weil ja sie so groß ist und du dort alles Mögliche erleben kannst. Und die Einsamkeit dort am Head und auch die, es ist auch rau, Malinhead ist wirklich sehr rau und der Atlantik, der peitscht da dagegen, während du dann woanders, wenn du weiter runterfährst und westlicher auf dieser Halbinsel dich bewegst, kommen schon ganz, ganz tolle Strände. Weißt du, also faszinierender Ort. Und Blutschande ist jetzt auch das Buch, indem ich mehr noch als in Strand Hill im Vorgänger die Landschaft aufleben lasse. Also ein bisschen habe ich mich in diesen Menschen, in diesen Kerl, in diesen Sozialpädagogen reingedacht und ihn das Irland erleben lassen, auch emotional, wie ich es damals erlebt habe.
Du bist ja auch selber so Schulsozialarbeiter gewesen. Wie viel steckt dann in der Figur von dir drin?
Es steckt auf jeden Fall das drin, dass er, wie man im Buch dann feststellt, er kann seinen Beruf jetzt nicht, obwohl er jetzt in Rente ist, was ich ja vom Alter her noch nicht wäre, er kann seinen Beruf jetzt nicht einfach an den Nagel hängen und in diesen Trailer da gehen und sein Buch schreiben und sein Lebenswerk damit beenden, sondern ihm begegnet wieder ein junges Mädchen, das und alles um alles drumherum kommt ihm verdächtig vor. Und er wird da wieder reingezogen, so wie es mir ging, als ich noch an der Schule tätig war, dass ich nach Dienstschluss eben nicht meine Tasche genommen habe und meine Jacke und das war dann gut, sondern mich haben die Gespräche, die Begegnungen und die Kinder, die ihre Schicksale, ihre Leben eigentlich immer weiter begleitet. Leben sozusagen. Und so geht es ihm auch. Und ich glaube, das ist die Parallele zwischen ihm und mir.
Hast du es deswegen dann auch dann beendet?
Ich habe es deswegen beendet, ja. Und natürlich auch wegen der Entscheidung, ein Jahr vor Corona als selbstständiger Künstler, als freischaffender Künstler zu leben.
Nicht nur
mit Konzerten und
nicht nur, weil es eine Belastung war, aber halt auch das hat auch eine Rolle gespielt.
Das hat eine Rolle gespielt. Ich habe das 11 Jahre lang gemacht und mich hat es emotional immer ganz stark auch belastet. Nicht immer gleich stark, aber doch immer. Und das, ich war tatsächlich an dem Punkt, wo ich sagen musste, ich habe jetzt dafür keine Kraft mehr.
Und würdest du sagen, ist es dann auch jetzt so eine Art Lebenswerk für dich, dass du das aufschreibst?
Auf jeden Fall. Also die Schriftstellerei hat ja in den letzten Jahren, seit ich jetzt weg bin von der Schule, ganz stark zugenommen. Die Themen haben sich verändert. Allerdings, dieses Thema, ich habe dir ja schon mal in der Sendung gesagt, dass eine bestimmte Statistik mein Leben verändert hat. Und zwar eben die, dass jedes vierte Mädchen und jeder siebte Junge sexuell missbraucht werden. Diese Statistik hat mein Leben verändert. Und insofern, diese Statistik habe ich während meiner Arbeit an der Schule kennengelernt und bin ihr begegnet, und sie hat mein Leben und mein Arbeiten verändert. Also habe ich das jetzt aus diesem Teil meines Lebens und aus diesem Berufsfeld mitgenommen, diese Statistik im Kopf. Und jetzt wirkt sie sich auf meine schriftstellerische Arbeit aus.
Und dann siehst du das jetzt überall, wenn du die Statistik immer im Kopf hast?
Leider ja. Seit Strand Hill und vor allen Dingen jetzt seit Blutschande habe ich mich dem Thema eigentlich ganz gewidmet. Erstmal, ich muss jetzt darüber schreiben, ich habe einige Bücher, einige Projekte im Kopf, die muss ich aufschreiben. Das scheint im Moment mein Thema zu sein. Deshalb bin ich auch bei 3 Menschenrechtsorganisationen Mitglied und habe Verbindung aufgenommen mit jemand aus der Politik, mit jemand, der sich mit Internetpornografie beschäftigt, Kinderpornografie beschäftigt. Beschäftigt mich stark.
Und jetzt bei Blutschande haben wir diesen ehemaligen Schulsozialarbeiter, der in Irland angekommen ist und erst mal seine Interviews transkribieren möchte, sichten möchte und daraus ein Buch machen möchte, aber er kommt nicht direkt dazu. Was passiert?
Richtig, genau. Woher weißt du, dass er nicht direkt dazu kommt?
Das hast du doch, glaube ich, gerade schon erwähnt.
Ja. Okay, sorry. Er kommt nicht so richtig dazu. Es ist tatsächlich so, seine ganzen Notizen, Aufschriebe, die liegen alle auf diesem kleinen Tischchen in seinem Mobile Home, und er guckt es sich immer an und denkt, eigentlich müsste ich jetzt mit diesem Buch anfangen und die Gespräche sichten, aber ja, er begegnet diesem Mädchen. Er begegnet diesem Mädchen dort oben auf der Halbinsel. Diese Begegnung, die ganz, ganz kurz war, lässt ihn nicht los, treibt ihn um, und vor allen Dingen auch die Begegnung mit den Menschen dort, mit den Iren, mit den anderen Iren aus diesen Sex-Traders, die noch neben ihm stehen. Also er lernt die kennen, er lernt ihre Art zu denken, ihre Art zu leben kennen. Und die Iren haben eine komplett andere Art zu leben, finde ich. Er lernt auch dadurch die Kultur kennen, die in den Pubs stattfindet, die damals natürlich noch, finde ich, noch viel, viel, viel mehr stattgefunden hat wie heute. Also auch die Iren sind mittlerweile auf dem Punkt, wo sie auch daheim sitzen und zocken und Fernsehen, Computer, Internet, alles ganz klar. Ich hatte eine Zeit im Kopf bei Blutschande, als ich das geschrieben habe, die noch nicht so modern war wie jetzt.
Kannst du die irische Lebensart nochmal so ein bisschen beschreiben, wenn du sagst, dass die so anders sei auch?
Also so wie ich sie kennengelernt habe, das Eindrücklichste finde ich noch immer, wenn ich zurückblicke, als ich die ersten 1-2 Jahre dort war, oder bis ich mal festgestellt habe und kapiert habe, so sind die tatsächlich, ist die, dass sie sich in den Pubs treffen oder getroffen haben. Sollen wir in der Vergangenheit sprechen, dass sie sich in den Pubs getroffen haben. Und ich spreche jetzt nicht die Pubs an, die ganz gezielt Touristenpubs sind, wo du dann auch, wo Musiker engagiert werden, damit die Touris abends noch ein Programm haben. Also ich spreche jetzt von Pubs, wo jetzt keine oder ganz, ganz wenige Touris unterwegs waren, also in Gebieten und zu Jahreszeiten, die nicht touristisch ausgeschlachtet wurden. Da trafen die sich halt trotzdem in den Pubs und haben dort, sind dort zusammengesessen, weißt du. Aber das waren jetzt nicht nur bestimmte Leute oder eine Gruppe oder Klicken, sondern da kam das halbe Dorf. Und das saß auch, ich weiß, es klingt wie ein Klischee, aber es war einfach tatsächlich so, da saß halt ein Banker neben dem Farmer an der Theke, an der Bar oder an dem Tisch, der eine im Anzug mit Krawatte, der andere in Gummistiefeln und dreckiger Jacke und nach Farm riechend. Und die saßen dort beieinander und haben gemeinsam getrunken und gefeiert. Aber, und jetzt kommt, was ich am allereindrücklichsten fand, war, dass dann irgendwann ein Zeitfenster erreicht war, wo plötzlich die Musik verstummte und jemand sagte, Sean, oder, hey, sing uns was. Und dann ist einer aufgestanden, die kannten sich natürlich alle mit Namen, dann ist einer aufgestanden und hat einen Song rausgehauen, a cappella. Oder Mary, die Mary, hey Mary, komm, sing uns was. Weil Mary, jeder wusste, Mary singt ganz toll. In dem Buch, in Blutschande, gibt es auch eine Mary, die ganz toll singt. Weil ich habe wirklich tatsächlich einige Marys kennengelernt, die richtig toll singen konnten. Und dann hat die Mary ein Lied gesungen oder der Gitarrist hat was gespielt. Jemand hat ein Gedicht, die haben Gedichte aufgesagt. Für mich als Lyriker war das natürlich der absolute Wahnsinn. Ich komme in ein Land, sitze abends in einem Pub, dann diese Musik, Schwog, treibend war es und rhythmisch und klar. Und ich spiele ja selber diese irische Trommel dann dort gelernt. Okay, das sind auch die Verbindungen so. Aber dann sagen die da Gedichte auf. Oder erzählen Geschichte in Reimform. Eine Geschichte in Reimform. Was? Das ging eine Dreiviertelstunde, bis jeder, der wollte und konnte, seinen Beitrag geleistet hat. Das war faszinierend. Faszinierend für mich war das, dachte ich mir, ist ein musisches Volk, unglaublich. Und dann diese vielen Literaturnobelpreisträger, die haben, die Iren, dieses kleine Volk, diese Literaten, die ja Literaturgeschichte geschrieben haben.
Wen gibt's da alles?
Sean O'Casey, George Bernard Shaw, James Joyce, also nur um diese drei wirklich ganz großen, Samuel Beckett, diese vier ganz großen Literaturgiganten zu nennen, als totaler Wahnsinn. Ja, und irgendwann dann, gerade da, deshalb ist dieses Buch für mich auch so ein Herzblutbuch. Dort oben an dieser Bucht in Merlinhead habe ich zum ersten Mal in einem Pub gesungen. Ich wurde aufgefordert, weil Donald, den wir da kennengelernt haben, der diesen Trailer besaß dort, der hat natürlich rum erzählt bei seinen Leuten dort im Pub. Hier, der Kerl hier, der Besuch aus Deutschland, der kann auch singen und ist ein Liedermacher. Und ja, Leute, nur dass ihr es wisst. Und irgendwann in dieser Runde sagt dann halt jemand, okay, wir haben Besuch aus Deutschland, auch ein Liedermacher, wir wollen mal hören, was er drauf hat. Und dann musste ich da also hinstehen und singen. Gut, hätte ich nicht gewusst, ich hätte abwinken können, aber es war natürlich schon auch, da gucken alle diese Iren her. Und dann habe ich einen IAA-Rebellensong a cappella gesungen. Dort in dem Pub, in dem er, mein Hauptprotagonist in Blutschande, auch sein wird. In diesem Pub habe ich dann diesen Rebellensong gesungen. Und es war halt a cappella. Und es war halt eine Stimmung. Es war, ja, ich kriege heute noch Gänsehaut über diese 3 Minuten. Und vor allen Dingen auch wegen der Reaktion danach. Wie die auf diesen IAA, auf diesen alten Rebellensong reagiert haben. Das war ganz stark. Und insofern, das habe ich jetzt so nur in Irland kennengelernt.
Hast du den noch drauf?
Den habe ich noch drauf.
Dann traust dich
hier. Jetzt ja? Hier. Ah, ja? Auf gar keinen Fall. Erste Strophe vielleicht.
Ja.
Aber ich habe schon lange nicht mehr geprobt und gesungen. Wir sind ja im Duo rausgefallen aus der Konzertiererei, wie du ja weißt. Ich weiß jetzt nicht, wie der klingen wird, okay? War nicht geplant, Mats.
Nee, aber es war eine Vorlage.
Gut, oh ja, das ist scheiße.
Vielleicht kriegst du Acapella, die wenn du es mehrfach betonst, dann kannst du es auch hier machen.
Ja. Das war immer auf meinen Solo-Konzerten, die ich 14 Jahre gespielt habe, mit diesem Programm Mein letzter Atem Westwind, war das immer die allerletzte Zugabe. Vor an den Bühnenrand, ganz nah zu den Leuten, und dann den Song gesungen. War immer ein ganz starker Moment für mich, auch zwischen mir und dem Publikum. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt hinkriege. Ich versuche die erste Strophe, okay?
Oh ja, vielen Dank.
Where is old James Connolly? Where is that gallant man? He's gone to organize the union. Bent working men, they might yet be free. Aus dem Song James Connolly. Also ich bin mega außer Übung.
Trotzdem, vielen Dank für diesen, ja, doch auch sehr intimen Moment und sehr viel Atmosphäre. Klaus C., sein Buch heißt Blutschande und er hat auch Musik mitgebracht. Ich glaube, wir atmen durch und hören nochmal was aus dem Sturm im Wasserglas von Norland Wind. Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Zu Gast Klaus C. mit seinem Buch Blutschande. Wir haben einen ehemaligen Schulsozialarbeiter, der nach Irland gegangen ist in seinen Trailerpark mit 7 Trailern an der nördlichsten Ecke der Südinsel und will seine Lebensgeschichte aufschreiben und hat dann den Verdacht vor eines sexuellen Missbrauchs, drückt sich auf und hier kommt der nächste Ausschnitt.
Die dunkler werden der Halbinsel gegenüber. Auch dort ein Gemisch aus Wiesen und Feldern und Hügeln im Hinterland. Von oben, aus der Vogelperspektive, sicherlich ein Mosaik aus geometrischen Formen in verschatteten Grün- und Brauntönen. Über die doch wiederum hier und da verschwenderisch bernsteinfarbenes Licht ausgegossen ist. Durch die tiefer stehende Sonne hat sich das Licht verändert. Er muss die Augen zukneifen, um nicht vollends geblendet zu werden. Dann fährt er durch Mellin. In dem kleinen Park spielen ein paar Jungs Fußball. Nicht mehr weit, denkt er. Als die Road sich vom Meer abwendet, ins Landesinnere führt, erhöht er die Geschwindigkeit. Karges Land, Farmen und Einsamkeit auf weit schweifenden Hügeln, deren Linien ins Leere zu laufen scheinen, aber stattdessen immer wieder in neue Hügel und Täler, in neue Wiesen und Felder münden. Ungefähr einen Kilometer vor dem Trailerpark entdeckt er eine Gestalt in der Ferne, die am Straßenrand entlang geht. Es ist ein junges Mädchen, eigentlich noch ein Kind, das alleine Richtung Norden geht. Er drosselt seine Geschwindigkeit und überlegt einen Moment, ob er halten und ihr anbieten solle, sie ein Stück mitzunehmen. Aber er verwirft den Gedanken doch sofort wieder. Sicherlich sähe es komisch aus, wenn ein Fremder ein Mädchen in sein Auto einsteigen ließe, um sie mitzunehmen. Er will sich nichts nachsagen lassen, fährt deshalb langsam an ihr vorbei und wirft einen Blick in den Rückspiegel. Im selben Moment schaut sie kurz auf. Für einen Moment verkrampft sich sein Magen. Etwas in ihrem Blick, im Ausdruck ihrer Augen, erinnert ihn an einige der Mädchen, die er früher betreut hatte. Und das ist die Begegnung, die wichtige Begegnung, die erste wichtige Begegnung in diesem Buch. Und auch für ihn, hier sieht er sie zum ersten Mal. Aber er hat, wie gesagt, nur dieses ungute Gefühl, diesen Verdacht, Verdachtsmoment. Und er fährt zurück zu seinem Trailer und wird von den Leuten, die dort sind, seine Nachbarn, eingeladen auf den Abend in einen Pub, weil sich dort alle treffen werden. Und er überlegt sich rum, soll er da hingehen, die Einladung annehmen, was er letztendlich dann tut. Im Westen färbt sich der Himmel grau, als er am Pub anlangt. Eine Spur Flamingo Rosa in dem Streifen Dämmerung, der über dem Horizont schwebt. Ein paar harmlose, gräulich eingefärbte Cumuluswolken treiben dahin. Irgendwo nach Norden, vermutlich. Aus den Schornsteinen der weiß getünchten Cottages und Farmen klettern dünne, hellgraue Rauchfäden, die nach Torffeuer riechen, dem Geruch Irlands. Der Geruch eines Torffeuers gehört zu den eindrücklichsten und schönsten Erinnerungen seines Lebens. Vermischt mit den Düften des Ginsters und dem farbenfrohen Rhododendron, der die ländlichen Straßen Irlands säumt und durch die gepflegteren Gärten wogt. Vor dem Pub parken nur eine Handvoll Autos. Scheinbar trifft er zu früh ein. Wie ärgerlich, denkt er, und atmet tief durch, als er die Türe des Pubs öffnet und eintritt. Eine Menge Holzbalken ragen kreuz und quer verstrebt in den Innenraum. Die Holzdecke ist dunkel vom Qualm der Zigaretten und wohl auch von etlichen Torffeuern aus dem offenen Kamin. Aus den Lautsprechern tönt irische Folklore. Der Mann hinter der Bar blickt auf, als er eintritt, wohl wegen des fremden Gesichtes. Touristen um diese Jahreszeit sind so weit oben in Donegal, so abgelegen, noch nicht an der Tagesordnung. Es riecht nach Spelunke, nach warmem Bierdunst und alten Bierlachen, abgestandenem Zigarettenqualm, Torf und den Toiletten aus dem hinteren Trakt des Hauses.
So ist der Pub, die Atmosphäre beschrieben und das Drumherum. Und dieser Verdacht nochmal, kann man von so einem Mädchen vorbeifahren einen Blick erhaschen? Kannst du das nachvollziehen?
Kann ich, obwohl es natürlich vielleicht auch ein bisschen, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben an der Stelle oder zu sagen, nicht übertrieben, ein klein wenig unrealistisch, ich weiß es nicht, aber ich habe Kinder auf dem Schulhof stehen sehen mit bestimmten Blicken, mit einer bestimmten Körperhaltung und dachte mir, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Und ich will jetzt nicht sagen, wie oft dieser Verdacht dann sich als Wahrheit oder sich erhärtet hat, egal. Er ist 65, vielleicht war er sehr, sehr einfühlsam. Ich denke, er war es, an dem, wie ihn noch jetzt in der Rente sein Leben, sein Arbeitsleben und die Begegnung mit diesen Kindern noch immer bewegt. Er will sie zu einem Buch machen. Und er sieht dieses Mädchen schon von Weitem, wie sie geht, vielleicht ihre Körperhaltung, vielleicht ihr gesenkter Blick. Sie blickt ja dann auf, das heißt, sie blickt zu Boden. Klar, sie kann auch einfach nur schlecht drauf sein, aber dann blickt sie auf und ihre Blicke begegnen sich im Rückspiegel. Und er sieht diese Augen, weil er die Geschwindigkeit gedrosselt hat. Ich kann mir diesen Moment sehr gut vorstellen, deshalb habe ich ihn beschrieben. Und natürlich, klar, er ist sozusagen auch der Ausgangspunkt für alles, was sich jetzt in dieser Geschichte weiterhin entwickeln wird.
Die begegnen sich also wieder?
Sie begegnen sich wieder, genau. Ich denke, ich habe jetzt die nächste Stelle. Ja, genau, sie begegnen sich wieder, richtig. Sie begegnen sich noch dreimal in diesem Buch. Aber sie erzählt ihm nie, was mit ihr ist. Sie reden nur ganz wenig miteinander und erzählen tut sie nichts. Aber am Ende hat er für sich diesen Verdacht als Realität so für sich entschieden. Es muss so sein. So wirkt es auf ihn. Und am Ende muss er sich eben fragen, was mache ich jetzt? Und er kommt zu einem Entschluss.
Das ist aber das Ende der Geschichte, die wir hier nicht vorwegnehmen. Nee, aber genau. Wie sich so ein Verdacht aufbaut, was das psychologisch mit Menschen macht und wie sich, ja, was für Anhaltspunkte gibt, das sind ja vielleicht Momente, die ja jedem und jeder von uns mal auch begegnen können.
Genau. Das ist gut, dass du das sagst. Und genau, weil ich genauso denke und weil ich natürlich solche Momente hatte. Wenn man sich solche Fragen gestellt hat, wenn man mit Kindern arbeitet und sie vielleicht in einem 1-zu-1-Gespräch mal an einem Tisch hat. Und ich habe eben genau das gemacht, jeden Tag, vormittags mit Kindern Einzelgespräche zu führen. Dann kann es solche Momente geben, aber solche Momente kann es natürlich auch, gibt es mit Sicherheit auch für Leute, die nicht in der Schulsozialarbeit tätig sind oder an der Schule, sondern jeder von uns kann solche Momente haben mit Kindern. Weißt du, in der Nachbarschaft, egal, irgendwo. Und deshalb ist es wichtig, wie nimmt man diese Momente wahr? Und wie gehe ich mit ihnen um? Welche Gedanken habe ich dabei? Vertreibe ich sie oder tue ich es nicht? Und genau deshalb deshalb habe ich auch gesagt, es ist ein leises Buch, eigentlich ein leises Drama um diese Geschichte, um diesen Verdacht. Weil es wahrscheinlich in den meisten Fällen genau so sein wird, dass man vielleicht diesen Verdachtsmoment hat, man hat dieses Gefühl oder vielleicht ahnt man sogar was oder hat mal was gehört und denkt, was war da los? Was ich hier gehört habe, ist nicht ganz koscher, aber lässt es dann wieder und denkt, das kann ja eigentlich nicht sein oder will sich nicht damit befassen oder berührt werden sogar. Und ich wollte mit Blutschande einfach zeigen, ja, realistisch zeigen, wie sich so ein Verdacht auf einen Menschen auswirken kann.
Auf der anderen Seite kann man ja mit einem zu Unrecht geäußerten Verdacht ja auch viel Schaden anrichten.
Das hast du schon mal erwähnt und das ist auch richtig so. Also bei der nächsten Sendung hast du das mal erwähnt. Ich habe es nicht vergessen. Da hast du vollkommen recht und deshalb, das ist ein Grund, da muss man sehr vorsichtig sein. Ich weiß nicht so richtig. Ich persönlich würde vielleicht dazu neigen, nicht ganz so vorsichtig zu sein, sondern eher dann für das Kind was zu machen und vielleicht ja, mich in die Nesseln zu setzen. Aber man muss tatsächlich aufpassen, vor allen Dingen Eltern gegenüber, wenn du einen Verdacht äußerst, der nur deiner Fantasie entsprungen ist. Du hast vollkommen recht. Deshalb ist es ein sehr, sehr heißes Eisen und ein kniffliges Thema bei sexuellem Missbrauch in der Familie. Bei dieser Art Blutschande. Da muss man wirklich ja, sehr behutsam vorgehen. Und deshalb glaube ich auch, passiert an den Schulen so wenig in die Richtung. Weil, also nur eine persönliche Meinung, ein Eindruck. Weil dieses Thema zu knifflig ist und weil man sich da zu schnell vertun kann. Einen Verdacht äußern, der sich dann auf das Leben der Eltern und auf dieses Familienleben natürlich ganz übel auswirken kann. Ich glaube auch, dass unter anderem auch, dass das ein Grund ist, weshalb an den Schulen da so wenig getan wird.
Trotzdem ist es eben wichtig, die Antennen zu schärfen und solche Anzeichen auch zu erkennen, dann, wenn es Verdachtmomente gibt. Ja. Was sind das jetzt? Du hast jetzt so ein bisschen beschrieben, ein Blick kann man ja sehr vielseitig interpretieren oder deuten. Was gibt es noch?
Auf jeden Fall, klar. In jetzigen Blutschande, in meinem Buch hier, ist es natürlich auch ein Stück weit literarisiert, diesen einen Moment als Impuls zu geben für die Geschichte, die sich jetzt weiterentwickeln wird. Ja, Verhaltensweisen, sie lernt man jetzt, man lernt sie jetzt auch noch kennen, auffällige Verhaltensweisen, weißt du, oder ich weiß, ja, die im Grunde muss man sagen, ja, sind die Klassiker, die man eben oft feststellt, einnässen. Was während dem Unterricht zum Beispiel, nicht nur nachts daheim, wo es eben keiner mitkriegt, sondern auch während dem Unterricht ein aggressives Verhalten, auffälliges Verhalten, Nachlassen in der Schule, Zurückgezogenheit in sich oder eben hoch aggressiv werden, ja, solche Sachen eben. Genau, oder ja.
Hat sie eigentlich einen Namen? Haben die Protagonisten einen Namen? Das Mädel und der Schulsozialarbeiter?
Ja. Der Schulsozialarbeiter heißt Niklas und das Mädchen ist die Dietra.
Dietra?
Dietra.
Ein irischer Name?
Ein richtig irischer Name, ja.
Und sie lernt man noch ein bisschen weiter kennen auch, aber sie erzählt nicht viel, sie ist eher die verschlossene Person.
Man lernt sie weiter kennen, er sitzt auf dem Felsen und fängt an zu malen und er kann nicht richtig malen, so wie ich auch nicht. Und dann sitzt er eben da, aber versucht draußen vor der Bucht diese kleine Inselgruppe zu malen. Und plötzlich steht sie hinter ihm, sie ist eine Streunerin, treibt sich immer rum und streunt durch die Gegend. Und dann steht sie plötzlich hinter ihm und gibt ihm Tipps, wie er die Inseln hier jetzt besser malen kann. Und dann will er sie in ein Gespräch verwickeln, weil er ja diesen Verdacht hat. Aber sie ist sofort wieder weg. Also sie merkt, der Kerl ist irgendwie an mir interessiert, der fragt mich jetzt was aus. Und dann ist sie auch schon wieder verschwunden. Es gibt solche Begegnungen und er sieht sie an dem Abend auch in diesem Pub. Da sitzt sie bei einer älteren Frau, die er dann später aufsucht. Und diese Frau ausfragt nach Dietra. Aber auch sie blockt und mauert und sagt, du kannst hier nicht in Irland als Fremder dich in eine Familiengeschichte einmischen. Das geht nicht gut aus. So oder so. Das kommt noch dazu für ihn, dass er hier jetzt ein ganz heißes Eisen anfasst, wenn er es tut. Und deshalb ringt er die ganze Zeit mit sich, wie er jetzt damit umgehen soll.
Dass er eben halt als Eindringling dann auch, ja, so, dass ihm dann quasi die Schuld gegeben wird. Ja.
Genau, das als Fremder. Ich meine, die Iren lassen dich nicht wirklich in ihre Familiengeschichten reingucken. Und das, da hast du nichts verloren. Die sind sehr, sehr gastfreundlich, auf jeden Fall. Aber so richtig rein lassen sie dich nicht. Deshalb werden auch sehr viele von den Auswanderern, die nach Irland gegangen sind, in den 80ern und 90ern und so. Ich habe einige kennengelernt, die mir gesagt haben, wir sind seit 15 Jahren hier, aber die lassen uns nicht richtig rein in ihre Community. Du musst sehr, sehr viel tun, dich da nützlich machen, hier ein Projekt teilnehmen, für die Schulkinder irgendwas machen. Dann merken die, dir ist es wirklich wichtig, aber es dauert Jahre, viele Jahre. Und er ist jetzt gerade mal 3 Wochen dort und hat das Gefühl, er muss diesem Mädchen, er muss hier eingreifen. Aber er weiß nicht wie. Und sich in eine irische Familie einzumischen als Fremder, also das wird keiner dulden dort.
Und da kann es richtig Ärger geben dann auch, ja? Oder das kriegt er irgendwie so auch gezeigt, ja?
Das kriegt er gezeigt, das kriegt er gesagt. Aber ich wollte in dem Buch, die Geschichte Dietras wird weitererzählt. Das muss ich hier mal dazu sagen. Aber ich wollte in dem Buch, in Blutschande, nicht so weit gehen und die Folgen seines Handelns aufzeigen, sondern ich wollte in Blutschande dieses leise Buch schreiben, dieses Ringen mit einer inneren Entscheidung. Wie stelle ich mich jetzt dazu?
Und Dieter taucht dann in einem deiner zukünftigen Bücher dann wieder auf, oder?
Dieter taucht noch einmal auf, ja. In einem meiner zukünftigen Bücher. Ist schon fertig geschrieben, aber sie taucht dort wieder auf. Aber anders als man jetzt glaubt. Aber Blutschande, was ich mache, wenn ich Protagonisten wieder irgendwo auftauchen lasse, wichtig ist mir, dass die Bücher für sich stehen. Also du kannst Blutschande jetzt für sich lesen. Und ich werde auch in dem nächsten Buch, jetzt nicht schreiben, hier ist die Fortsetzung von Blutschande, wird es nicht sein. Blutschande steht so für sich mit dem Thema, das mir in dem Buch wichtig war.
Und da können halt Personen auch wieder weiter leben oder wieder auftauchen. Jetzt ist sie hier. Hast du nochmal einen Part?
Ja. Er ist im Pub. Ja, er ging hin und es wird Musik gespielt und die Leute stehen auf und tragen was vor, ich es erzählt habe. Dann gerät er in einen kleinen Konflikt mit einem sogenannten Heimatdichter. Das ist auch ein Nachbar aus seinem Trailerpark, der die Nazi-Zeit verherrlicht, was ja viele alte Iren tun, die Nazis verherrlichen und hochschätzen. Deshalb gerät er in Streit mit denen, weil er das überhaupt nicht erträgt, sowas. Und dann verlässt er eigentlich in einem Konflikt dieses Pub. Auf dem Weg nach draußen wirft er noch einmal einen Blick auf Mary. Mary ist jetzt eine dieser Sängerinnen, die aufgestanden ist und da ein Lied zum Besten gegeben hat, in einer dunklen Baritonstimme. Alle waren angeregt. Auf dem Weg nach draußen wirft er noch einmal einen Blick auf Mary, neben der ein Mädchen am Tisch sitzt. Das Mädchen kommt ihm bekannt vor. Wo hat er es schon einmal gesehen? Mary unterhält sich angeregt mit ihr, wendet sich ihr zu, während die Band ein weiteres Instrumental spielt, eine Art irische Polka. Das Mädchen antwortet auf Marys Fragen und blickt sich dabei scheu um. Als er am Tisch der beiden vorübergeht, streicht es sich mit den Händen die Haare aus dem Gesicht. Dabei entdeckt er an ihren Handgelenken quer verlaufende Schnittverletzungen. Mary betrachtet sie fürsorglich und interessiert, streicht ihr übers Haar und redet ihr gut zu. Draußen weht ein kühler Atlantikwind. Die Nacht ist vollends hereingebrochen. Er geht zwischen parkenden Autos hindurch zur Straße und tritt den Nachhauseweg an. Der Himmel ist bewölkt, sternenlos, die Luft klar und kühl. Er zieht geräuschvoll die frische Luft in die Lungen, als ob er sie auf diese Art vom Zigarettenqualm befreien und reinigen könnte. Der Lärm des Pubs schwindet mit jedem Meter dahin, den er sich von der Kneipe entfernt. Er wendet sich nachdenklich noch einmal um. In seinen Pupillen spiegelt sich das phosphoreszierende Licht der Leuchtreklame auf dem Dach der Kneipe. Irgendwo bellt ein Hund. Der Wind trägt das Bellen heran und scheint es auch gleich wieder fortzutragen. Die Telefonleitungen bewegen sich geräuschvoll zwischen den Masten hin und her. Der Motor eines Autos heult in der Ferne auf. Von noch weiter weg erklingen Möwenschreie, dünn und irgendwie die Luft zerschneidend. Oder ist es nur die Erinnerung daran? Hinter einem Wolkenhaufen verbirgt sich ein bleicher Mond, dem es nicht gelingt, sich durchzukämpfen. Hoffentlich werde ich nicht über den Haufen gefahren, denkt er auf dieser unbeleuchteten irischen Straße von angetrunkenen Heimkehrern. Oder von dem Alten, mit dem er sich eben gestritten hat. Aber vermutlich hat der alte Kerl gar kein Auto. Natürlich, jetzt fällt es ihm wieder ein. Das Mädchen, das bei Mary saß, war die Kleine, die er heute schon am Straßenrand alleine Richtung Trailerpark gesehen hat. Und wieder beschleicht ihn ein ungutes Gefühl.
Klaus C. aus seinem Roman Blut, Schande. Und da nimmt das Unheil seinen Lauf oder der Verdacht eben verstärkt sich. Und dann kommt es zum großen Finale oder eben einem
leisen Finale.
Zum leisen Finale.
Ja, ja, das Finale ist so leise wie das Buch, aber ich finde nicht weniger eindringlich, als im Finale eigentlich sein muss.
Du hast ja gesagt, es entsteht dann quasi der Verdacht, aus einem Verdacht wird Gewissheit, sozusagen.
Ja, für ihn. Ja. Es bleibt beim Verdacht. Das war mir ganz wichtig, diesen Verdacht als Verdacht zu lassen. Weil, wie gesagt, Dietra erzählt ihm bei dieser einen Begegnung nicht, worum es geht, was mit ihr los ist. Er erzählt nichts von sich, sondern verschwindet gleich wieder. Und er hat sonst keine, er sieht sie, einmal prügelt sie sich mit einem Jungen am Strand, der sie anbaggern will. Sie haut sofort zu. Er sieht es aber von Weitem. Also er hat solche Begegnungen mit ihr. Aber ja, und eines Nachts wacht er auf um Mitternacht und hört in der Bucht draußen das Tackern eines Motorenboots, kleines Motorboot. Es fährt an die Bucht und der Rest wird gepaddelt. Drüben an der Mole passiert es. Die Mole liegt gegenüber von ihm. Also bei Nacht ein Ort, den man nicht so richtig ausmachen kann. Und es steigt eine Person aus diesem Motorboot mitten in der Nacht. Und am Gang, also die Person hat den Hoodie, die Kapuze hochgezogen, aber die Person hat die gleichen hellen Turnschuhe, wie Dietra sie hat. Und am Gang meint er, Dietra zu erkennen. Und sie verschwindet dann. Ja, er überlegt sich. Er fragt sich, ob das Dietra war. Und wenn ja, was macht die draußen auf einem Motorboot mitten in der Nacht? Und wer bringt sie da zurück? Das kommt natürlich, das kommt rein in seine Gedanken. Wenn sie das war, warum und weshalb? Und ja, wer hat sie da zurückgebracht?
Mysteriös und es wird nicht aufgelöst, aber es bleibt spannend.
Es bleibt spannend, er hat Begegnungen, er zieht sich an übrigens, hastet aus seinem Trailer mitten in der Nacht und fährt mit dem Auto los. Und fährt die nördliche Route hoch, weil dieses Boot sich dorthin wieder bewegt. Ja, das ist das Motorboot. Und er verfolgt es nachts auf dieser kleinen, schmalen Coast Road und denkt, er wird dieses Boot erwischen. Und er fängt an zu rasen. Das Boot wird aus seiner Sicht geraten. Er fängt an zu rasen und landet in der Pampa. Sein Wagen überschlägt sich und da liegt er. Solche Dinge passieren. Dieser Verdacht, und er wird Mary aufsuchen, die Frau, die ältere Frau, bei der sie gesessen ist, die Dietra. Er sucht dann die Mary auf nach seinem Unfall, fragt sie aus. Also, weißt du, in ihm entsteht so ein Sog auch von Ereignissen, Begebenheiten und Verdachtsmomenten. Und das lässt ihn nicht mehr los. Das lässt ihn nicht mehr los.
Wo gibt's das Buch,
Klaus? Das Buch gibt es überall zu kaufen, in Reutlingen bei Osiander, klar, aber das Buch ist überall in jeder Buchhandlung erhältlich und online. Es hat ja eine ISBN-Nummer, also überall bestellbar. Blutschande.
Von Klaus C. Vielen Dank, dass du da warst und wir sehen uns hier und hören uns beim nächsten Buch.
Das wäre ganz toll. Ich danke dir, Matze.
Vielen Dank.